Und ich lese aus Markus 15. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war. Doch er nahm ihn nicht an. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha! Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel? Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome, Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen von 2 unterschiedlichen Begegnungen erzählen. Vor einiger Zeit bin ich mit einem jüngeren Mann im Auto gesessen. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Er erzählte mir etwas von seinem Lebensweg und seiner beruflichen Laufbahn. Ich erzählte ihm etwas von meinem Weg. Es war eine freundliche Unterhaltung. Und irgendwann wurde es klar, dass ich Pfarrer bin. Unaufgefordert hielt er fest, dass er nichts mit dem Mann, der ans Holz genagelt wurde, zu tun haben wolle. Ich fand diese Bemerkung interessant. Man kann viel für oder gegen den Glauben und die Kirche ins Feld führen. Dieser Mann ist gerade zum Kern des christlichen Glaubens vorgestoßen. Um diesen Mann, der ans Kreuz genagelt wurde, geht es im christlichen Glauben. Die zweite Begegnung war per E-Mail. Im letzten Monat hat ein Theologieprofessor der Universität Basel seine Abschiedsvorlesung gehalten. In dieser Vorlesung kam er auch auf den Tod Jesu zu sprechen. Im Kirchenbote wurde die Rede zusammengefasst und dort heißt es, Reinhold Bernhard sieht den Lebensweg Jesu und dessen bitteres Ende als Resultat tragischer Situationsumstände. Als geschichtliches Geschehen ist der Kreuzestod Jesu für ihn ein abgrundtief sinnloses Geschehen. Diese Sätze haben mich geärgert und erschüttert. Wie kann ein Theologieprofessor so etwas sagen? Das ist nochmals eine andere Ebene der Kritik als die von meinem Bekannten. Und ich dachte dann, in den Medien werden die Sätze ja manchmal ein bisschen überzogen oder entstellt. Und dann habe ich dem Professor eine E-Mail geschrieben und habe ihn gefragt, ob er mir das Manuskript seiner Abschiedsvorlesung überlassen könnte. Er hat nach wenigen Minuten zurückgeantwortet, hat gesagt, er könne mir leider diese Abschiedsvorlesung nicht geben, weil sie nicht ganz fertig ist und er wolle sie später publizieren. Aber er hat mir eines seiner Bücher zu diesem Thema als PDF angehängt. Ich konnte jetzt leider das Buch noch nicht ganz lesen, aber ich habe es einmal durchgeblättert. Und offensichtlich entspricht das schon seiner Meinung, was in diesem Artikel zusammengefasst wurde. Der Hintergrund für beide Reaktionen von diesen Männern ist so, also mit einem Kreuz, mit einem Mann am Kreuz, da kann man heute doch eigentlich nicht mehr viel anfangen. An das kann man doch nicht glauben, jemand, der am Kreuz gestorben ist. Und ich denke, Karfreitag ist ein guter Tag, um diese Annahme zu hinterfragen. Und ich habe mir für diese Predigt einmal drei Fragen gestellt. Wofür steht das Kreuz? Warum ging Jesus ans Kreuz? Und welche Kraft geht vom Kreuz aus? Wofür steht das Kreuz? Wir haben in der Lesung gehört, wie Markus den Tod Jesu am Kreuz schildert. Der zweite Evangelist mutet uns einiges zu. Wir haben gehört, wie ein Gekreuzigter qualvoll stirbt. Das ist ein schockierender Bericht, wenn wir uns vielleicht nicht zu sehr daran gewöhnt haben. Professor Bernhard bezeichnet das als sinnloses Geschehen. Die Kreuzigung war eine grausame Strafe in der Antike. Aber war sie sinnlos? Zur Zeit Jesu wurden viele Menschen von den Römern gekreuzigt. Die Römer kreuzigten Räuber und Aufständische. Sie wollten die Menschen damit bestrafen oder andere Rebellen abschrecken. Der berühmte Sklave Spartacus floh aus einer Gladiatorenschule und sammelte eine ganze Armee um sich. Mehrere Jahre konnte er sich den professionellen Armeen von Rom widersetzen. Am Schluss fiel er in der Schlacht bei Brundisium. Er erlitt den Heldentod auf dem Schlachtfeld. 6000 seiner Genossen wurden öffentlich auf einer Straße nach Rom gekreuzigt. Nach einem Aufstand der Juden gegen die Römer ließ ein römischer Statthalter 2000 Juden kreuzigen. Es gab Tausende von Kreuzen in dieser Zeit, in dieser Gegend des Nahen Ostens. Jesus teilte dieses Geschick mit vielen Leidensgenossen. Er wurde von den Römern auf Golgatha ans Kreuz genagelt. Das war unerhört, schmerzhaft und demütigend. Jesus starb mit einem Psalmwort auf den Lippen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage? War das ein Schrei der Verzweiflung oder eine Äußerung des Vertrauens auf Gott? Es ist nicht ganz eindeutig. Wenn wir den ganzen Psalm 22 lesen, dann hört er mit einem Lobpreis auf. Der Vers 2 allein ist aber ein Schrei der Verzweiflung. Jesus empfindet die Gottverlassenheit. Viele Menschen konnten in ihrer Not zum Kreuz aufblicken. Dort sahen sie einen Gott, der nicht unbeteiligt im Himmel auf dem Thron sitzt, sondern einen, der weiß, was Leiden bedeutet. Am Kreuz solidarisiert sich Gott mit Menschen, die leiden, und mit Menschen, die Opfer von Gewalt werden. Warum ging Jesus ans Kreuz? Jesus ist mit der Botschaft vom Reich Gottes aufgetreten. Er hat die Menschen eingeladen in dieses Reich. Das Reich Gottes wurde greifbar in den Heilungen und in den Gleichnissen von Jesu. Das Reich Gottes ist die Vision einer neuen Welt. Diese Botschaft ist in den Evangelien untrennbar mit der Botschaft vom Kreuz verbunden. Ohne Kreuz wäre die Botschaft vom Reich Gottes eine Illusion. Jesus wurde bald klar, dass seine Mission ihn das Leben kosten werde. Als die Pharisäer und die Jünger des Johannes fragten, warum die Jünger Jesu nicht fasteten, antwortete Jesu ihnen, dass die Hochzeitsgäste nicht fasten könnten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Und das ist für einen Juden auch sehr verständlich. Festen, ein Fest feiern und fasten, das passt nicht zusammen. Aber Jesus gab damals noch eine weitere Antwort. Er sagt nämlich, es wird eine Zeit geben, wann der Bräutigam nicht mehr da sein wird, und dann werden seine Jünger fasten. Das ist eine geheimnisvolle Ankündigung. Warum sollte der Bräutigam nicht mehr da sein? Jesus hat schon damals verschleiert auf seinen Tod hingewiesen. Es gibt nicht viele Worte von Jesus, in denen er seinen bevorstehenden Tod deutet, ihm also einen Sinn gibt. Es ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht schnell zu Paulus hinübergeht, sondern einmal bei Jesus bleibt. Aber es gibt zwei Worte, die hier sehr wichtig sind und die kommen auch im Markus-Evangelium vor. In einem Gespräch mit den Jüngern darüber, wer der Größte sei, sagt Jesus am Schluss: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Lösegeld zu geben, sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus ist gekommen, um sein Leben hinzugeben. Sein Leben ist ein Lösegeld. Wenn Lösegeld bezahlt wird, dann muss jemand gefangen sein. Alle Menschen wissen, dass es Böses auf der Welt gibt. Aber die meisten Menschen denken, die Bösen, das sind die anderen. Aber das Böse sitzt tief in uns drin. Wir sind verstrickt mit dem Bösen und deshalb müssen wir auch befreit werden. Diese Gefangenschaft ignorieren viele Menschen. Der moderne oder postmoderne Mensch hält sich irrtümlich für frei, frei vom Bösen. Jesus ist gestorben, damit wir frei werden können. Ohne Befreiung vom Bösen wird jede Vision von einer neuen Welt zur Hölle. Das zweite Wort über seinen Tod hat Jesus bei der Passafeier mit seinen Jüngern gesprochen. Bei den Einsetzungsworten hat er das Brot und den Wein gedeutet. Es heißt da, und während sie aßen, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Ich denke, die Jünger haben damals diese Worte noch nicht ganz verstanden. Und die Theologen haben 2000 Jahre lang versucht, die Worte richtig zu deuten. Jesus gab den Jüngern Anteil an seinem Geschick mit diesen Worten. Sein Tod ist nicht sinnlos, sondern durch seinen Tod schließt Gott einen neuen Bund mit den Menschen. Jesus stirbt stellvertretend für uns und das ist ein wunderbares Angebot. Welche Kraft geht vom Kreuz aus? Das Kreuz ist ein Symbol, es hängt bei uns in der Kirche. Manche Menschen hängen es sich als Schmuck um den Hals. Ein Symbol kann eine Erinnerung sein an ein Ereignis, das sich einmal abgespielt hat. Das Symbol kann aber auch ein Hinweis sein auf ein Ereignis, das bis heute Auswirkungen hat. Paulus hat im ersten Brief an die Korinther einmal gesagt, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft Gottes sei. Die Kraft Gottes ist eine lebensverändernde Kraft. Vom Kreuz geht eine Kraft aus. Das haben Menschen immer wieder erfahren. Und ich möchte hier zwei Beispiele bringen. Antonius war ein großer Wüstenheiliger. Viele Christen im 4. Jahrhundert orientierten sich an seinem Vorbild. Bekannt ist sein Kampf mit den Dämonen. Es gibt dramatische Darstellungen dieses Kampfes mit Dämonen, die als wilde Tiere dargestellt werden. Wie konnte er diese Kämpfe bestehen? Wenn er von besonders schlimmen Dämonen angegriffen wurde, dann machte er sich ein Kreuz auf die Brust und die Stirn und betete inständig. Daraufhin flohen die Dämonen. Ich will jetzt nicht auf die antike Vorstellung von Dämonen eingehen. Antonius hat in seinem Leben in der Nachfolge Christi die Kraft des Kreuzes erfahren. Helmut James von Moltke stammte aus einer berühmten deutschen Familie. Zusammen mit seiner Frau Freya hatte er zwei Söhne. Er engagierte sich zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes im Widerstand gegen Hitler. An seine Frau hat er einmal geschrieben, es ist besser von Adolf Hitler gehängt zu werden, als von einer Bombe zu sterben. Er sah mehr Sinn da im Widerstand gegen Hitler als in diesem sinnlosen Krieg. Helmut von Moltke war christlich aufgewachsen, aber erst im Gefängnis hat er begonnen, intensiv die Bibel zu lesen. In den Verhören mit den nationalsozialistischen Richtern merkte er, dass es ein Kampf zwischen Christentum und Nationalsozialismus war. In den Monaten im Gefängnis schrieben Helmut und Freya sich Briefe, die durch einen befreundeten Gefängnisseelsorger hinausgeschmuggelt wurden. Sie mussten sich auf die baldige Hinrichtung von Helmut vorbereiten. Freya schrieb einmal in einem Brief von einem Besuch in einer Kirche. Ich sah das Kreuz auf dem Altar an und fühlte das große Glück, dass wir lebend dort nebeneinander saßen. Und nun mit meinem heißen Wunsch, dass es so bleiben dürfte, fühlte ich zugleich meine Bereitschaft, das willig auf mich zu nehmen, was uns auferlegt sein mag. Der Blick auf das Kreuz gab Freya die Kraft für den Weg, der ihnen bevorstand. Helmut freute sich im Gefängnis auf den baldigen Besuch seiner geliebten Frau. In einem Brief vom Dezember 1944 schrieb er: Vergiss nicht, zum Schluss mir das Kreuzchen auf die Stirn zu machen. Das hast du schon in Gundelsee getan und ich will, wenn der Herr es so bestimmt hat, auch mit einem Kreuzchen von Pim zum Galgen gehen. Pim ist ein liebevoller Kosename für seine Frau. Und mit einem Kreuzzeichen ist dann Helmut James von Moltke tatsächlich in den Tod gegangen. Das Kreuz hat Helmut nicht geschützt vor dem Tod, aber es gab ihm die Kraft, im Vertrauen auf Gott diesen Weg zu gehen. Amen. Als Zwischenstück jetzt ein kurzes Filmchen zeigen. Die Musik hat, da sind Personen von uns, die spielen, also Christina Metz wird singen, Christoph Bass spielen, Roman Hofer Klavier spielen und Christina Helke Geige. Und es hat auf diesem Bild, auf diesem Filmchen Bilder von Kreuzen. Und das sind alles Kreuze, die mir in meinem Leben etwas bedeutet haben. Ich habe die alle auch einmal gebraucht in meiner stillen Zeit, um diese Kreuze meditieren.